Erstmal vielen Dank. Ich war gebeten, ein Grundlagenreferat, das ist ein großes Wort, zu geben zum Thema linke Medienkritik. Ich habe mich vor allen Dingen auf das Thema Grundlagen beschäftigt. Ich will tatsächlich eine kleine Tour machen über die Frage, was ist eigentlich Medienkritik, wie hat sich das verändert und welche Fragen aus meiner Sicht, insbesondere für die Linken, da stehen. Eigentlich müsste man, wenn man über linke Medienkritik anfängt, erstmal eine ganz, ganz große Frage aufmachen, nämlich was ist eigentlich links? Das erspare ich uns jetzt allerdings. Diese Frage bedarf sicherlich anderer Konferenzen, wäre aber nicht ganz unnötig. Ich habe mir Notizen gemacht, weil ich am Fidel-Castro-Syndrom leide und deswegen sonst ausufernd rede. Und hoffe allerdings, in der Viertelstunde durch zu sein. Was ist eigentlich Medienkritik? Ich mache mal einen Vorschlag. Medienkritik ist die mit empirisch abgesicherten Argumenten geführte Auseinandersetzung einer Gesellschaft mit ihren und über ihre Massenmedien, was deren Inhalte, Rezeption, Arbeitsweise und Organisation betrifft. Medienkritik bezieht sich auf die Auseinandersetzung mit Einzelmedien, crossmedialen Angeboten und gesellschaftlichen Entwicklungen, auf ihre Analyse und Bewertung bezüglich Produktionsbedingungen, Inhalt, Form und Distribution inklusive all der rechtlichen, politischen und ökonomischen Aspekte sowie mit Fragen der sozialen Herkunft der Akteure auf beiden Seiten. Medienkritik bezieht sich ebenfalls auf die Reflexion und Selbstreflexion der Nebenmediennutzung verschiedenen lebensweltlichen Kontexten. Medienkritik wird medial verbreitet und ist also selber Bestandteil der Realitätskonstruktion, die sie analysiert. Sie ist Element eines Ökosystems und steht nicht außerhalb. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Sich als links einordnende Medienkritik ist politisch gerichteter und beansprucht auch ein höheres Komplexitätsniveau ihrer Analyse, weil sie ja Medien, Medienkultur und Medienökonomie als Teil kapitalistischer Weltverhältnisse auffasst und zudem mit einem anderen Veränderungsanspruch an Medien herangeht als zum Beispiel andere Spielarten der Medienkritik. Linke Medienkritik steht in der Tradition der Aufklärung. Sie will Zustände schaffen, in denen Medien die Rezipienten zu selbstständigen Denken und in der Folge auch zu entsprechendem politischen Handeln anregt. Sie strebt die ständige Erneuerung einer demokratischen Öffentlichkeit an, zur gleichberechtigten und transparenten Aushandlung von gesellschaftlichen Problemen im Sinne von gesellschaftlichen Interessen. Solange dies aber nur eingeschränkt möglich ist, weil die durch die Medienrezeption ja mitgeprägten Verhältnisse dem nicht entsprechen, strebt linke Medienkritik gegebenenfalls gegen Öffentlichkeiten an, um über diesen Umweg dann eben auch jene Mehrheitsverhältnisse mit zu verändern. Und da schon wird Medienkritik dann im doppelten Sinne zu Medienpolitik, also einmal als Grundlage alternativer Praxis, die auf die gegebenen Verhältnisse gewissermaßen von außen einwirkt, beispielsweise Piratensender, Indymedia als Stichwort, oder eben als Voraussetzung des politischen Agierens innerhalb dieser Verhältnisse linke Medienpolitik in Parlamenten, politisch geförderte Strukturen wie freie Radios. Linke Medienkritik und also auch die Medienpolitik, ich sehe das tatsächlich als Geschwisterpaar, sind einem ständigen Wandel unterworfen. Sie sind Ausdruck sich immer fort umwälzender Basis- und Überbauverhältnisse, ökonomisch, politisch, kulturell, technologisch, sozialpsychologisch. Dem entspricht, dass die Konjunkturen der Medienkritik stets auch in diesen Brüchen oder großen Transformationen der kulturellen, informationellen, ökonomischen und politischen Verkehrsformen von Gesellschaften einsetzen. Ich glaube, wir sind gerade in so einer Transformation, aber ich will trotzdem mal ganz kurz zurückblicken. Platon ist schon eine Weile her, hat seinerzeit das Aufkommen des Mediums Schrift kritisiert, weil er von diesem externen Speicher- und Übertragungsmedium, wie wir vielleicht heute sagen würden, schädliche Wirkung auf das Gedächtnisvermögen der Menschen sowie den Verlust von unmittelbarer Präsenz im Gespräch befürchtete. Man kann sagen, dass das ein sehr frühes Beispiel aus der Unterabteilung kulturpessimistische Medienkritik ist. Diese ist uns bis heute in vielen Spielarten erhalten. Daran ist auch nicht alles schlecht, manches allerdings schon. Ich springe jetzt in die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Da kommen dann vor dem Hintergrund, Thomas hat es angesprochen, von Pressekonzentration und der zunehmenden Verbreitung von Fernsehen, Rundfunk, Tonträger neue, eher gesellschaftstheoretisch grundierte, materialistisch geprägte Ideologie und medienkritische Analysen auf. Es gibt einen sehr starken Einfluss der kritischen Theorie. Medienkritik betont sehr stark den Waren- und Tauschcharakter von Kulturgütern. Sie richtet auch einen Manipulationsverdacht gegenüber den Massenmedien und sie bezieht vor allen Dingen auch ökonomische und soziale Fragen der Medienproduktion mit ein, der Verteilung, die damit zusammenhängt. Es zeigt sich daran, dass Medienkritik natürlich immer auch eingebettet ist in umfassendere Konjunkturen von Denksystemen und Annahmekomplexen. Was ich damit meine, ist, in den 60er Jahren war eine gesellschaftliche Veränderungseuphorie aufgrund sozialer Veränderungsdynamiken en vogue. Und damit hatte natürlich auch eine linke Medienkritik sozusagen sowohl auf der analytischen als auch auf der politischen Seite eine gewisse Konjunktur. Und da wird auch sozusagen der Doppelcharakter von Medienkritik und Medienpolitik meines Erachtens sichtbar. Sie ist eben in diesen Phasen vor allen Dingen, wo es eine linke Welle gibt, auch und vor allen Dingen Gesellschaftskritik, und zwar praktische. Denn man kann ja tatsächlich sagen, dass Medienkritik vor allen Dingen ein Hebel ist. Also es geht ja nicht nur um bessere Medienverhältnisse, sondern über bessere Medienverhältnisse dann noch zu einer besseren Gesellschaft. Seit den 70er und 80er Jahren, das noch ganz kurz, prägen sich dann vor dem Hintergrund des Aufkommens neuer Debatten und Protestbewegung weitere Formen eher praktischer und aktivistischer Medienkritik heraus, anknüpfend an Benjamin, Brecht, Enzensberger, Negt und viele, viele andere, ging es dann noch stärker darum, dass Menschen mit Medien ihren eigenen Bedürfnissen und Interessen artikulieren und öffentlich machen können und gegebenenfalls auch selbst. Das Aufkommen von alternativen Medien und Gegenöffentlichkeiten ist dafür ein Ausdruck. Allerdings gibt es dafür natürlich auch schon ältere Vorläuferinnen. Da kann man die proletarischen Medien der historischen Arbeiterbewegung als Beispiel nennen, aber auch den oppositionellen Samizdat im Stalinismus. Allerdings war Medienkritik in dieser Zeit eben doch vor allem eine akademische Angelegenheit oder eine Angelegenheit von Profis. Und die Tatsache, Thomas hat da bereits angesprochen darauf, dass Medienkritik wissenschaftlich nicht zuletzt von Ansätzen der kritischen Theorie, marxistischen Hintergründen, linken Neuformulierungen, etwa ideologiekritischer und feministischer Theorieansätze eingebettet war, zeigt ja, dass sie eigentlich eine genuin linke Angelegenheit war oder zumindest einen Schwerpunkt hatte. Heute ist es anders. Ich glaube, dass die Verbreitung des Internets, die Präsenz sozialer Medien, die Verfügbarkeit von technologischen Apparaten und Gadgets, die Globalisierung der Rezeptionskulturen, der Plattformkapitalismus und so weiter und so fort Ausdruck der gegenwärtigen Umwälzung dieser Basis- und Überbauverhältnisse ist. Also müsste, wenn meine These stimmt, sich dann, wenn das gesellschaftliche Ökosystem, in dem Medienkritik und Medienpolitik sich bewegt, sich stark verändert, auch die Frage stellen, was sich eigentlich für Medienpolitik und für Medienkritik dann ändert. In der Vorbereitung zu dem Workshop hat Thomas relativ treffend von einer Phase der Dystopie gesprochen. Stichworte hat er schon genannt, die rechte Hetze, der öffentlich-rechtliche Rundfunk unter Druck, diese ganze Fake News- und Lügenpresse-Debatte, das wird eher politisch verhandelt. Es gibt neue Probleme bei Datenschutz, Transparenz, Wissen über Technologien von Medien und Funktionsweisen von Medien. Das wird vor allen Dingen medienpädagogisch, verbraucherpolitisch und demokratiepolitisch verhandelt. Dann ist angesprochen worden die These, dass die Digitalisierung ein Treiber von, Zitat Thomas, niedrigsten Instinkten ist. Das ist eine Verhandlungsebene, die eher kulturell und sozialpsychologisch läuft. Und selbstverständlich gibt es neue Folgen für Vielfalt, Qualität, Arbeitsbedingungen, Erlöse, Einfluss von Interessen, Distributionsbedingungen etc. Das ist eher eine ökonomisch-gewerkschaftspolitische Ebene der Aushandlung. Nun ist es so, dass große Veränderungen in Gesellschaften in aller Regel für sowas wie eine kategoriale Unsicherheit sorgen. Also die Frage, was ist eigentlich das Neue genau? Womit haben wir da zu tun? Und es dauert auch oft eine ganze Weile, bis so die empirischen und begrifflichen Grundlagen der Kritik erneuert sind. Und diese Erneuerung ist wiederum die Voraussetzung dafür, dass man wieder optimistischere Zugänge nützlich machen kann. Thomas hat es ja auch schon angesprochen, also Innovationen folgen ja oft so einem Boom- und Bust-Zyklen. Wir erinnern uns alle noch sehr genau, als das Internet nicht mehr verschwinden wollte, mit welcher demokratischen Euphorie man da rangegangen ist, welche Möglichkeiten dem Ganzen innewohnen sollten, nicht nur die Alternativen, die Eigensinnigkeit von Medienproduktion, sondern auch die Möglichkeit, unterhalb von bestimmten Kapitalbedingungen Medienproduktion zu machen, demokratische Aushandlungsprozesse zu revolutionieren. Das war der Boom in diesem Zyklus. Der ist inzwischen vom Bust sozusagen schwer überrollt. Also wir sind in dieser Phase der Dystopie. Und man kann vielleicht sagen, dass wir aktuell schon ziemlich lange in dieser Phase des Pessimismus sind, dass wir aber vielleicht bei der Frage der Erneuerung der empirischen, begrifflichen, analytischen Grundlagen der Kritik eher noch in der Anfangsphase sind. Ich will noch ein paar Beobachtungen sagen. Wir haben es ja zu tun mit einer widersprüchlichen Demokratisierung von Medienkritik. Was früher vor allen Dingen Wissenschaft, Medien selbst und Profis gemacht haben, ist heute ein Breitensport. Jeder kann eigene Narrative entwerfen und diese auch selbst verbreiten. Das Ende des Lagerfeuers, wie man immer so gern sagt, also Lagerfeuer als Symbol für die sehr zentralistische Medienwelt, in der sich alle um relativ wenige Medien herum gesammelt haben, um sich daran zu wärmen oder geblendet zu werden. Das Ende dieses Lagerfeuer geht eben auch einher meines Erachtens mit einem Ende der relativen Dominanz dieser im Grunde linken Medienkritik und linken Medienpolitik, unter anderem deswegen, weil, und das können wir ja beobachten, vor allen Dingen rechte Ausprägung fröhlich in ihren fragmentierten Echokammern wirken, da aber durchaus große Einflüsse haben und durchaus auch die hegemoniale Medienkritik stark beeinflussen. Man schaue sich nur mal an die Medienseite der FAZ zum Beispiel, in der es eben zum Volkssport geworden ist, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten möglichst jeden Tag zu attackieren. Gleichzeitig aber auch am Beispiel der FAZ auch deutlich wird, dass es eine extreme Leerstelle bestimmter Formen von Medienkritik gibt, dass nämlich zum Beispiel die sozialen und gewerkschaftlichen Grundlagen von Medienpolitik praktisch ausgeblendet werden. Also ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lernen, aber man müsste sehr lange im Archiv wahrscheinlich nachsehen, bis man die letzte Meldung in der FAZ über einen Streik beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zum Beispiel oder bei Medien zur Kenntnis genommen haben. Da wird dann über die eigene Auseinandersetzung sozialer Art nicht gesprochen. Thomas hat die psychosozialen Effekte, vor allem sozialer Medien, angesprochen. Die treiben, glaube ich, eine Emotionalisierung von Medienkritik voran, indem schnelle Reizreaktionsdynamiken wirken, sehr stark Schwarz-Weiß-Argumentationen die Rede sind, eine starke Ich-Bezogenheit und so eine Art Vorrang von Haltungsidentitäten eine Rolle spielt, die natürlich auch den analytischen und den theoretischen Charakter von Medienkritik verändern. Das Ganze geht einher auch mit einer inhaltlichen Entgrenzung von Medienkritik. Sich kritisch über andere oder die Medien zu äußern, ist dabei oft dann nur noch ein Behälter. Der eigentliche Inhalt ist allgemeiner Frust, grundsätzliche Ablehnung, etwa der Politik, die dann linksgrün versifft ist, oder die da oben, die alle gleich sind, oder eben die Verhältnisse, wo man jetzt berücksichtigen muss, dass Systemkritik heute auch viel stärker von rechts artikuliert wird in einer pauschalisierten Art und Weise. Was dann wiederum, nächster Punkt, ein Problem vor allen Dingen für die klassische und noch mehr die linke Medienkritik ist, denn die muss sich ständig von rechtspopulistischen Kaperversuchen und von Verschwörungsdenken abgrenzen, um ihre eigene Glaubwürdigkeit zu reproduzieren. Diese Differenzierungen werden aber aufgrund der Fragmentierung von Öffentlichkeiten draußen kaum noch wahrgenommen. Und damit entsteht natürlich auch ein relevantes Problem der Unterscheidbarkeit linker Medienpolitik, die natürlich sagen muss, dass tatsächlich das eine oder andere in der Öffentlichkeit doch sehr stark gleichgerichtet aussieht. Da gibt es ökonomische Gründe für, etwa die Tatsache der Abhängigkeit von dpa-Meldungen und vielen überregionalen Medien und regionalen Medien, was zum Beispiel die außenpolitische Berichterstattung angeht, nur als Beispiel. Gleichzeitig sehen wir, glaube ich, eine materielle Entgrenzung von Medien. Also die Frage, welche möglichen Gegenstände Medienkritik und Medienpolitik zum Ziel hat, die verändert sich ja auch. Also Storytelling als Werbung von Unternehmen, Content Marketing, eine starke Medialisierung von Politik, die machen inzwischen ihre Interviews gerne selbst. Also der letzte Trend ist, dass dann der Generalsekretär oder der Fraktionsvorsitzende mit dem Parteivorsitzenden oder der Parteivorsitzenden spricht. Eine Sache, die also zu der man nicht mal in der DDR vorher drungen ist. Weil es relativ wenig Interviews mit Parteivorsitzenden gab, das muss man dazu sagen. Hinzu kommen dann noch neue Fragen der physischen, ökologischen und digitalen Materialität neuer Medien, die auch dann neu und Gegenstand von Medienkritik und Medienpolitik zunehmend sind. Da geht es dann unter anderem um Daten, um Übertragungsnetzwerke oder um Fragen des Stromverbrauchs. Das heißt, es nun alles für linke Medienkritik. Ich will dazu abschließend noch drei kurze Anmerkungen machen, die zu Fragen führen. Und zwar werde ich mich einem Modell von Dieter Barke hier anschließen, der drei Dimensionen der Medienkritik vorgeschlagen hat. Barke war eher Medienpädagoge, von ihm stammt übrigens der berühmte Begriff der Medienkompetenz, der ja heute nicht mehr wegzudenken ist. Er kommt aus einer klassisch linken Theorietradition, also vor allen Dingen Frankfurter Schule. Aber mir scheint eben wichtig, hier durchaus mal einen medienpädagogischen Hintergrund mit einzuführen, weil der Fokus ja der ist, dass es darum geht, Mediennutzung, Medienkritik und Medienpolitik so zu aktualisieren, zu verknüpfen und politisch rückzukoppeln, dass man irgendwie progressiv mit dem Ganzen vorankommt. Die erste Dimension nach Bark ist die analytische Dimension. Sie umfasst die Fähigkeit, problematische gesellschaftlich-mediale Prozesse angemessen zu erfassen. Im Wort Medienkritik steckt ja der Begriff Kritik und er ist nicht nur schmückendes Beiwerk, der kommt von einem griechischen Wort, was unterscheiden oder trennen bedeutet. Es geht also in dieser ersten Dimension um die Frage des Bewertens von Fakten, Eigenschaften und Qualitäten. Wer eine kritische Haltung einnimmt, benötigt eigene Kriterien für die Bewertung. Und unsere Fragen könnten dann lauten, hat linke Kritik oder was sich dafür hält, tatsächlich schon diese Kriterien, passen diese Kriterien zu den neuen gegenwärtigen Basis- und Überbaustrukturen, sind wir methodisch, theoretisch, aber auch technologisch auf dem Stand, auf dem wir sein müssten. Die zweite Dimension ist die reflexive Dimension. Sie bezeichnet die Fähigkeit, dass Menschen dieses analytische Wissen auf sich selbst und ihr Medienhandeln anwenden können. Unsere Fragen könnten hier lauten, entspricht die gegenwärtige linke Medienkritik dieser Anforderung? Ist linke Medienkritik und Medienpolitik hinreichend selbstkritisch? Ist es sinnvoll, wenn, wie oft zu lesen ist, unter kritischer Auspizie von bürgerlichen Medien zu reden, wenn überhaupt nicht klar ist, welche Kategorie damit gemeint ist, welche Unterscheidbarkeit da drin steckt? Kommt bei uns die kritische und analytische Verarbeitung vor unserer eigenen Bewertung und vor der Unterordnung unter die eigenen Weltbilder oder machen wir es umgekehrt? Sind wir weniger selektiv, pauschalisierend, emotional als jene, die wir genau dafür kritisieren? Und die letzte und dritte Dimension wäre eine ethische Dimension, die verknüpft dann dieses analytische Denken und den reflexiven Rückbezug im Hinblick auf ein gesellschaftlich und sozial verantwortliches Handeln. Hier könnten zum Beispiel Fragen lauten, halten die Grenzen zwischen Aktivismus und Journalismus auf der Linken? Liken wir immer nur die Fact-Checkings der Berichte anderer oder wenn es um Rechtsradikale oder Neoliberale geht? Oder legen wir dieselben Maßstäbe an Genauigkeit auch an uns selbst an? Wird linke Medienkritik ausreichend an gesellschaftspolitische, regulatorische und praktische Alternativen und die Debatten darüber rückgekoppelt oder genereller gefragt? Und das war meine letzte Frage. Entspricht linke Medienpraxis und Medienpolitik eigentlich selbst den Anforderungen, denen wir über linke Medienkritik an andere anlegen? So viel als Einstieg.